Heute sprechen wir darüber, wie Gespräche schiefgehen können. Mehr nach dem Intro.
Auf geht's, der Reha-Podcast. Der Podcast von Reha Management Nord. Mit Tipps und Ideen zur Rehabilitation. Für Unfallopfer, Rechtsvertretungen und Versicherungen.
Das erste Gespräch von Jonas mit seinem Arbeitgeber ist total schief gegangen. Und das lag daran, dass er nicht wollte, sondern er konnte einfach nicht. Er saß seinem Arbeitgeber gegenüber und er wollte eigentlich nur ein paar Themen besprechen. Wie geht's eigentlich weiter? Wie sieht meine Arbeit zukünftig aus? Und wie kann man eine Eingliederung gestalten? Das Gespräch lief total anders und nicht so, wie Jonas sich das vorgestellt hat. Und das hat auch der Arbeitgeber rückgemeldet. Jonas wirkte total verunsichert. Er verlor den Faden im Gespräch und wirkte total konfus. Und das hat natürlich beim Arbeitgeber einige Ängste ausgelöst, aber auch natürlich viele Fragezeichen, weil da sitzt ein junger Mann vor einem, kräftig, spricht. Da stellt sich natürlich die Frage, wieso kann der nicht arbeiten? Wo ist eigentlich das Problem? Für Jonas sah das ganz anders aus. Er wusste, was er sagen will, aber er konnte einfach diese Worte nicht ausdrücken. Er hat teilweise seine Worte nicht gefunden. Neben der Angst kam ein Schamgefühl. Was denkt der Arbeitgeber jetzt über mich? Dann hat sich natürlich auch noch die Merkfähigkeit bemerkbar gemacht. Der Arbeitgeber stellte Fragen. Jonas konnte sich das nicht merken und er konnte sich nicht konzentrieren. Und das lag nicht alleine daran, dass er sehr aufgeregt war in diesem Gespräch. Der Arbeitgeber hat gedacht, und das habe ich in einem Gespräch rausbekommen mit dem Arbeitgeber, der Kerl ist doch arbeitsfähig. Und für ihn war überhaupt nicht nachvollziehbar, warum Jonas auf einmal unsicher ist, sich in Widersprüche verstrickt und wirklich keinen roten Faden findet. Und diese Angst, die sich aus diesem Gespräch zwischen Arbeitgeber und Jonas ja für den Arbeitgeber entwickelt hat, machte natürlich dann auch viele Fragezeichen hinsichtlich der beruflichen Eingliederung. Geht das überhaupt? Kann der mit seinen Kollegen überhaupt sprechen? Können wir dem überhaupt Arbeitsaufträge geben? Und das waren so Fragen, die dem Arbeitgeber durch den Kopf gingen. Da das Gespräch ohne mich geführt wurde und da das Gespräch auch nicht mit Jonas von mir vorbereitet werden konnte, weil er da einfach reingesprungen ist, ja, gab es natürlich dann die Frage, wie geht es eigentlich weiter? In einem Telefonat mit dem Arbeitgeber habe ich seine Fragen aufgenommen und wir haben vereinbart, dass wir ein zweites Gespräch führen, an dem ich natürlich mitwirke und auch dabei bin. In der Vorbereitung im Gespräch mit Jonas haben wir natürlich geklärt, was kannst du zurzeit leisten? Was ist das, was noch kommen könnte? Und wo sind deine aktuellen Grenzen? Und das Ganze haben wir besprochen auf der Basis der neuropsychologischen Testungen und deren Ergebnisse, die uns natürlich vorlagen. Wichtig war, dass ich Jonas aufgebaut habe, dass wir geklärt haben, was kannst du sagen, was kannst du nicht sagen und dass ich als Reha-Manager am Arbeitgebergespräch eine neutrale Person bin, die Dinge etwas besser herüberbringen kann und erklären kann, gerade wenn es um die neuropsychologischen Defizite geht. Im zweiten Gespräch, also der zweiten Runde im Gespräch mit dem Arbeitgeber, ging es nicht darum, dass ich Jonas praktisch das Gespräch abgenommen habe, sondern er sollte schon erklären, was er fühlt, wo seine Stärken sind, wo seine Grenzen sind, sondern ich habe dem Arbeitgeber erstmal erklärt, was bedeutet es eigentlich, ein Schädel-Hirn-Trauma zu haben? Was ist damit verbunden? Was sind die unsichtbaren Unfallfolgen? Und man merkte in der Erklärung mit dem Arbeitgeber, dass der auf einmal sagte, oh, haben wir ja vorher überhaupt nicht gewusst. Und ja, so einige Centstücke sind da auf einmal durchs Gehirn gerollt. Wichtig war im Gespräch mit dem Arbeitgeber, dass wir gemeinsam Strukturen, die dem Arbeitgeber, aber auch insbesondere Jonas helfen, aufgebaut haben. Klare Zeitstrukturen, so eine Art Nachteilsausgleich, eine konkrete Planung der stufenweisen Wiedereingliederung über mehrere Wochen, beziehungsweise es waren letztendlich 3,5 Monate. Das hat dem Arbeitgeber geholfen, auch innerbetriebliche Abläufe zu planen. Für den Arbeitgeber war es so, dass er aus Unsicherheit auf einmal Planbarkeit erfahren hat. Er wusste, worüber unterhalten wir uns, was kann er genau machen, um Jonas und das Team, in dem Jonas arbeitet, zu unterstützen und wie kann er auch letztendlich kreative Lösung erarbeiten, wenn etwas mal nicht funktioniert. Natürlich ist es leider so, dass nicht jeder eine Reha-Managerin oder einen Reha-Manager an seiner Seite hat. Und wenn du in so einer Situation sein solltest, überleg dir, wen du mal mitnehmen könntest. Natürlich sollte diese Person vorbereitet sein. Mitnehmen könntest du als Unterstützung und quasi als Mediator für deine Probleme, die du nach so einem Schädel-Hirn-Trauma hast oder auch nach anderen Unfallfolgen, zum Beispiel Therapeutinnen und Therapeuten, die dich kennen und die deine Probleme kennen, aber auch zum Beispiel Freundinnen und Freunde oder Familienangehörige. Das heißt ja nicht, dass du nicht selber sprechen kannst und willst, sondern dass du eine Unterstützung bekommst. Und das schafft für dich als Unfallopfer Sicherheit. Jetzt kannst du natürlich sagen, oh, wie wirkt denn das jetzt bei meinem Chef, bei meinem Arbeitgeber? Jetzt komme ich da schon mit einer Betreuungsperson. Ich habe die Erfahrung gemacht aus vielen Erzählungen von Menschen, die mich dazu mal angesprochen haben, dass das von den Arbeitgebern in der Regel sehr, sehr positiv aufgenommen wird, weil sie noch jemanden haben, mit dem sie die Ebenen, die die Person nicht besprechen möchte, klären können, insbesondere wenn es um die unsichtbaren Unfallfolgen geht, wie beim Schädelhirntrauma. Für dich als Unfallopfer bedeutet das, ob du nun eine Reha-Managerin oder einen Reha-Manager hast oder auch jemand anders mitnimmst zum Gespräch, ganz einfach, deine Emotionen werden etwas niedriger gehalten und es geht mehr um die Sache und es hilft Arbeitgebern und reduziert Ängste auf allen Seiten. Das ist das Wichtigste. Für dich als Unfallopfer ist es wichtig, dass du dich vorbereitest. Such dir eine Person, die dir hilft. Was sind die nächsten Schritte? Was ist realistisch? Was ist noch nicht realistisch? Wo sind meine Grenzen? Als Unfallopfer, diese Fragen darfst du dir stellen. Und denk daran, es geht nicht darum, zeitlich schnell ein Ziel zu erreichen, sondern deine Energien richtig einzusetzen, sodass du nicht in eine Überforderungstendenz kommst. Also nicht gleich dran zu denken, wie kann ich schrittweise ganz schnell wieder in die 8-Stunden-Tätigkeit kommen, sondern vielleicht erstmal zu gucken, wie kann ich es schaffen, mich 10, 20, 30 Minuten zu konzentrieren? Wie kann ich es schaffen, 10, 20, 30 Minuten eine Aufgabe zu planen? Wie kann ich es schaffen, 10, 20, 30 Minuten eine körperliche Tätigkeit auszuüben? Das sind die ersten wichtigen Fragen und da ist ganz wichtig dein Energiehaushalt, der ohne Zweifel mit der Zeit auch steigen wird. Dazu gehören natürlich auch sinnvolle Pausen und da kannst du dir natürlich Rat holen. Wenn du ein Schädel-Hirn-Trauma erlitten hast, wie Jonas, da hat der Neuropsychologe schöne Beispiele gebracht und Hilfen an die Hand gegeben, zum Beispiel eine Uhr zu stellen und zu sagen, okay, nach 40 Minuten mache ich eine Pause, damit die Energie auch entsprechend kanalisiert werden kann und dass man nicht nach 40 Minuten sagt, so, jetzt ist aber Feierabend, ich kann nicht mehr. Denn das macht wieder Ängste beim Arbeitgeber. Wichtig war für Jonas, dass das erste schiefgelaufene Gespräch mit dem Arbeitgeber sich nicht als ein Scheitern, sondern als eine neue Möglichkeit dargestellt hat, was er in der Zukunft machen kann. Denn eins ist klar, diese Dinge wie vorbereiten, Fragen stellen, was kann ich leisten, betreffen ja nicht nur das Arbeitsleben, sie betreffen auch den Umgang mit Freundinnen und Freunden, Umgang im Hobby und so weiter. Und letztendlich war das eine gute Schulung für Jonas, hier einmal nicht so ein positives Ergebnis zu haben. Bezogen auf die Arbeit war das wichtig für Jonas, dass er sich auch in diesem Arbeitsprozess, dem Prozess der Eingliederung weiter jeden Tag vorbereiten musste, jeden Tag konzentrieren musste, jeden Tag seinen Energiehaushalt überprüfen musste und wichtig war für ihn auch, dass er damit sich selber ehrlich ist. Und für den Arbeitgeber war es wichtig, dass er gelernt hat, okay, hier geht's halt nicht nur um die Körperlichkeit, sondern es geht halt auch um die kognitiven und mentalen Leistungsmöglichkeiten, die sich im Laufe der Zeit, Gott sei Dank, positiv verändert haben. Natürlich ging im Rahmen der stufenweisen Wiedereingliederung oder wie man so schön sagt, Arbeits- und Belastungserprobung nicht alles geradlinig, nicht alles perfekt. Aber gerade daraus haben Jonas und sein Arbeitgeber super viel gelernt. Und genau in diesem Prozess geht es um den nächsten Schritt, nämlich Belastung langsam aufzubauen. Wie kann man Überforderung vermeiden und Stabilität langsam in kleinen Schritten erreichen? Darüber wollen wir in der nächsten Sendung vom Auf geht's der Reha-Podcast in 2 Wochen sprechen. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Bleibt gesund und vielleicht bis in 2 Wochen. Tschüss!
Das war eine Folge von Auf geht's, der Reha-Podcast, eine Produktion von Reha Management Nord. Weitere Informationen über uns finden Sie im Internet unter www.rehamanagement-nord.de.